vielleicht zu Beginn gleich einiges zu der Frage, ja, was hat denn eigentlich die realsozialistische Planung mit einer vernünftigen Alternative zum Kapitalismus zu tun? Denn, also ich weiß jetzt nicht, ob hier im Saal sozusagen Realsozialismus-Nostalgiker sind, die sagen, das war doch schon die vernünftige Alternative zum Kapitalismus. Das meine ich nicht, sondern weder was die herrschaftliche Seite des Realsozialismus angeht, noch was die ökonomische Seite mit Rechnung in Preisen, Werten, Gewinn und so weiter angeht, glaube ich, dass die realsozialistische Ökonomie jetzt einer vernünftigen Alternative sehr nahe gekommen ist. Aber ich glaube, zumindest was die historische Genese angeht, hat Realsozialismus mit einem vernünftigen Kommunismus durchaus einiges zu tun. Und zwar insofern, als was die Zielvorstellung angeht, eine Gebrauchswertplanung und eine Ökonomie, die tatsächlich sich nach den Bedürfnissen der ja, in der Ökonomie arbeiten, in der Gesellschaft leben, ausrichtet, dass so eine Ökonomie tatsächlich Ziel gewesen ist. In unterschiedlicher Ausprägung, also das kann man vielleicht auch in der Diskussion vertiefen, aber selbst wenn man sich so eine problematische Schrift wie Staat und Revolution von Lenin aus dem Jahr 1917 anguckt, wo durchaus schon einiges angekündigt ist, was man dann später im Realsozialismus kritisieren kann, also insbesondere was Herrschaft in der Produktion angeht, sagt er, Zitat, diese Fabrikdisziplin, die das siegreiche Proletariat nach dem Sturz der Kapitalisten, nach Beseitigung der Ausbeuter auf die gesamte Gesellschaft erstrecken wird, ist nichts weniger als unser Ideal oder unser Endziel. Sie ist nur eine Stufe, die notwendig ist zur radikalen Reinigung der Gesellschaft von den Niederträchtigkeiten und Gemeinheiten der kapitalistischen Ausbeutung. Eine Stufe, um weiter vorwärts schreiten zu können. Man könnte noch einige, natürlich insbesondere bei der linken Opposition findet man sowas, einige Zitate anfügen, die schon darauf hindeuten, dass vielleicht nicht unbedingt ausgeboren, aber in der Ausrichtung doch die Bolschewiki und auch andere Marxisten Anfang des 20. Jahrhunderts schon an der Marxischen Zielvorstellung festgehalten haben, eine Ökonomie aufzubauen, die ohne Geld, Preis, Wert und so weiter auskommt und eine Gesellschaft aufzubauen, die auch ohne Herrschaft und das heißt natürlich insbesondere ohne Staat auskommt. Wenn das so ist und man nicht sozusagen schon im Programm von vornherein sagen kann, naja gut, das ist eh nichts, was mit dem, was ich will, was zu tun hat, dann stellt sich ja die Frage, ja, wie ist denn das eigentlich gekommen, dass aber gerade diese vielleicht zumindest im Ansatz vorhandenen emanzipativen Elemente in der realsozialistischen Programmatik sich gerade nicht realisiert haben, sondern dass dabei das rausgekommen ist, was wir entweder noch aus persönlichem Anschauen oder dann eben aus dem Geschichtsbuch kennen, dann als entwickelter Realsozialismus. Selbst wenn man kein Vulgärmaterialist ist, kann man schon sagen, dass das mit Sicherheit nicht daran gelegen haben wird, dass die einfach nur ein bisschen zu dämlich waren, um diese emanzipativen Elemente zu realisieren. Es deutet sich ja, wenn ich das so sage, wahrscheinlich schon an, dass das natürlich keine Frage ist, die, wie soll ich sagen, in einer Liga spielen würde mit der Frage, was weiß ich, warum Pharao Echnaton sich mit seinen Reformen im alten Ägypten nicht durchgesetzt hat oder was die Probleme der Wallensteinschen Wirtschaftspolitik im Dreißigjährigen Krieg waren. Der Unterschied ist der, dass wenn man sich fragt, wie denn das kommen konnte, dass gerade die emanzipativen Elemente der Marxischen, jetzt nennen Sie in Anführungszeichen Programmatik, sich im Realsozialismus nicht realisiert haben, dass die Frage deshalb für fraternisiere jetzt mal ein bisschen für uns, dass diese Frage für uns deshalb von Bedeutung ist, weil wenn wir nochmal die Gelegenheit haben, so etwas wie Revolution zu machen, dann ja sichergestellt sein sollte, dass so etwas nicht nochmal unterläuft. Das heißt, sozusagen die politische Konsequenz zeichnet sich da ja schon fast unmittelbar ab, dass wenn der Fehler nicht allein in einer falschen Programmatik liegt, man sich den historischen Verlauf angucken muss, um, sollten wir die Gelegenheit, wie soll ich sagen, zu einer erneuten Abschaffung des Kapitalismus haben, damit sich diese Fehler nicht wiederholen. Die Frage war ja nun mal, wie kapitalistisch war eigentlich der Sozialismus? Das ist ja im Wesentlichen eine ökonomische Frage. Wir werden dann am Schluss auf alle Fälle noch auf politische Fragen im engeren Sinne kommen. Aber weil ich nicht weiß, wie sehr ihr so in der Wirtschaftsgeschichte des Realsozialismus drin seid, will ich mal so ein paar Eckpunkte nennen, um dann die Thesen im Folgenden so ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Ist klar, dass wenn man sich realsozialistische Ökonomie anguckt, man beginnen kann, Pi mal Daumen mit dem Jahr 1917, ich sage deshalb Pi mal Daumen, weil der Bürgerkrieg in Russland, beziehungsweise dann auch der Kampf gegen die Interventionstruppen, natürlich eine ganze Weile weiterging und nur in den Gebieten, in denen die Bolschewiki überhaupt die Macht ausübten, von sowas wie, in Anführungszeichen, einer Vorform der realsozialistischen Ökonomie gesprochen werden kann. Und das Ganze ging bis 1989, 90. Also wenn man von Phasen sprechen will, ist so, also man kann sich vielleicht um Jahreszahlen streiten, aber die Phasen sind eigentlich mehr oder weniger unstrittig, dass man sagen kann, die erste Phase war der sogenannte Kriegskommunismus, ein Begriff, den die Bolschewiki noch selbst geprägt haben, allerdings als er schon vorbei war. Ich sage mal so ungefähr von 1917 bis 1921. Gekennzeichnet durch eine sehr stark, ja, durch eine sehr rudimentäre Planung, nur was durch die äußeren Bedingungen hauptsächlich gegeben war, durch eine Aufhebung des Privateigentums an den wesentlichen Produktionsmitteln, also Industrie, Großgrundbesitz, Banken, Verkehrswesen und so weiter, an einer starken Militarisierung der Wirtschaft, Zentralisierung der Wirtschaft, Konzentration der ökonomischen Aktivitäten auf ein Ziel, das war vor allen Dingen Stärkung der Roten Armee, aus naheliegenden Gründen. Und man muss auch sagen, gekennzeichnet durch Gewalt, vielleicht sogar Terror als ökonomisches Mittel, insbesondere wenn es um Zwangsaneignung von ökonomischen Gütern, wesentlich neue Lebensmittel ging. Zweite Phase war die sogenannte neue ökonomische Politik. Kann man ungefähr verorten, so von 1921 bis 1928, tatsächlich bewusst gezielt eingeführt und als Kennzeichen kann man vielleicht sagen, Zulassung privatwirtschaftlicher Unternehmungen auf großer Stufenleiter, um die 1919, 1920 absehbaren ökonomischen Schwierigkeiten wieder in den Griff zu bekommen. Nach 1928, 1929 die nächste Phase, Zwangskollektivierung, dann schon unter Stalin, Abkehr von der neuen ökonomischen Politik und, wie soll ich sagen, Vernichtung ihrer Träger, nicht nur im ökonomischen Sinne, sondern tatsächlich auch im Sinne von Mord und Totschlag und natürlich auch im Sinne von enormen Elend, Millionen von Toten durch Hunger und so weiter, was ich in einer relativ verlässlichen Quelle habe ich gelesen, dass Stalin selbst die Anzahl der Opfer dieser Phase auf etwa 10 Millionen beziffert habe, aber natürlich in der festen Überzeugung, das sei notwendig gewesen. Schwer zu sagen, wie lange diese Phase der Zwangskollektivierung geht. Man kann vielleicht sagen, ungefähr bis 1935, ist sehr unterschiedlich, was so räumliche Aussehen und Sektoren angeht. Danach aber immer noch, also der Versuch dann mit 5-Jahr-Plänen zu arbeiten, war eine relativ kurze Phase, weil dann 1939, 1940 die Ökonomie schon sehr stark, ja erst durch die Befürchtung, es könne zu einem Krieg kommen, gekennzeichnet war, natürlich auch durch den stalinischen Terror, weil viel militärisches und auch ökonomisches Führungspersonal einfach umgebracht wurde. Ab 1941 dann im engeren Sinne Kriegswirtschaft bis 1945. Die nächste Phase würde ich tatsächlich beziffern, ungefähr von 1945 bis Anfang der 60er Jahre, wo eine sehr stark stofflich organisierte Planung versucht wurde, mit Gewicht auf Schwerindustrie, wobei gleichzeitig so Begriffe wie Gewinn, Wertgesetz, Preis verwendet wurden, aber meiner Ansicht nach kaum eine realistische oder kaum eine reale Bedeutung hatten. Nächste Phase, 1962 bis 70, 71, ökonomische Reformversuche, in der DDR bekannt unter dem neuen ökonomischen System der Planung und Lenkung oder auch kurz NÖS, neues ökonomisches System. 1971 bis, ich würde 81 vielleicht sagen, wieder Rücknahme dieser ökonomischen Reform und wieder stärkere Rückkehr zu zentraler Planung. Ja, nach 81, na spätestens nach 84 kann man dann eigentlich von einer Phase des Niedergangs sprechen, wo nur noch versucht wurde, sehr kurzfristig mit ökonomischer Not und ökonomischen Schwierigkeiten umzugehen. Wenn man die Phase jetzt nochmal nimmt, Kriegskommunismus, neue ökonomische Politik, Zwangskollektivierung, Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg, dann die letzte Phase stalinistischer Ökonomie nach dem Zweiten Weltkrieg, Reformperiode und Niedergang, wenn man sich diese Chronologie anguckt und dann nochmal die Frage stellt, wie kapitalistisch war der Sozialismus, fallen da, meine ich, zwei Phasen als Anführungszeichen besonders kapitalistisch raus oder stechen raus. Und das sind die neue ökonomische Politik, also in den 20er Jahren in der Sowjetunion, und die verschiedenen Reformversuche in den 60er Jahren. Ich werde gleich noch ein bisschen was sagen zum neuen ökonomischen System, aber ähnliche Reformversuche gab es in der Sowjetunion, in Ungarn, in der Tschechoslowakei, also in fast allen Ländern des RGW. Als ich nun, ja, wie soll ich sagen, mir den Titel der Veranstaltungsreihe nochmal angeguckt habe und auch den Ankündigungstext, bin ich bei dieser Einschätzung schon auf eine Schwierigkeit gestoßen. Gerade die Phasen, in denen kapitalistische Elemente in der realsozialistischen Ökonomie besonders dominierend waren, nämlich im NÖP und im neuen ökonomischen System, kann man wirklich nicht von einer stalinistischen Ökonomie sprechen. Das heißt, wenn es hier darum gehen sollte, Stalinismus zu kritisieren, würde ich sagen, ja, kann man vielleicht auch die Frage stellen, wie kapitalistisch war denn diese Ökonomie nun? Das ist aber eine sehr abgeleitete Fragestellung, denn man muss sich natürlich klar machen, sowas wie Arbeitszwang oder die Kopplung der Existenz von Menschen daran, dass sie eine Arbeitsleistung abliefern, fällt nun nicht zusammen mit einer Kapitallogik. Ich meine, es ist banal, aber man muss sich nur eine antike Sklavenhalterökonomie oder ein feudales Fronwesen oder die Ökonomie der US-amerikanischen Südstaaten im 19. Jahrhundert angucken, um auf die Idee zu kommen, naja, natürlich fällt das nicht zusammen. Ich werde jetzt ein bisschen gewaltsam versuchen, mal das Gemeinsame an diesen beiden Phasen, neue ökonomische Politik in den 20ern und neues ökonomisches System in den 60ern rauszuarbeiten. Und wenn da hinterher in der Diskussion einer zu mir sagt, das ist doch aber, da gibt es doch auch enorme Unterschiede, werde ich ihm recht geben. Trotzdem der Versuch, deutlich zu machen, was ist nun das Gemeinsame. Beides sind Versuche, kapitalistische Mechanismen in die Planwirtschaft zu implementieren. Kann ich auch gleich zu einem Unterschied kommen, der aber der These keinen Abbruch tut. Das wurde ab 1921 im Wesentlichen dadurch versucht, dass man kapitalistisches Wirtschaften, also Unternehmertum im privatwirtschaftlichen Sinne wieder zugelassen hat. Und die Subjekte, die sozusagen dann als Unternehmerpersönlichkeit noch aktiv werden konnten, die gab es halt noch. Also die, also sofern sie nicht, kann man glaube ich schon sagen, zu der Zeit dann eher ungeplant im Bürgerkrieg ums Leben gekommen waren oder aber geflohen, waren die tatsächlich noch da. Also die Revolution war ja so lange nicht her. In den 60er Jahren im Realsozialismus war die Situation natürlich eine ganz andere. Also weder waren die Parteiführungen zu der Zeit, also wären die bereit gewesen, Privatunternehmer wieder in ihren Ökonomie zuzulassen, noch hätten die sozusagen persönlich zur Verfügung gestanden. Da lief die Implementierung kapitalistischer Prinzipien dadurch, dass planwirtschaftliche Institutionen nahegebracht werden sollte, nach marktwirtschaftlichen Prinzipien zu wirtschaften. Das heißt, es sollte sozusagen eine Veränderung in der Interessenlage hergestellt werden. Ich weiß nicht, wenn man das so sagt, es sollten marktwirtschaftliche Elemente in eine Planwirtschaft implementiert werden. Mir liegt das dann immer so sehr nahe zu sagen, wie kommt man denn auf so eine krude Idee? Zu dieser Frage sollte man nicht vorschnell kommen, weil, wie soll ich sagen, wenn man sich beispielsweise Positionen der Linkspartei anguckt, das ja in solchen Kreisen schon fast Common Sense ist, sodass, also wie soll ich sagen, ich selbst jetzt aufpassen muss, dass ich nicht eine Verwunderung voraussetze, wo vielleicht gar keine ist, sondern gesagt wird, ja klar, so habe ich mir das auch gedacht. Deshalb noch ein paar empirische Belege dazu, warum das keine so gute Idee war. Beide Situationen, also 1921 wie auch Ende 50er, Anfang 60er Jahre, hatten gemeinsam, dass es eine krasse ökonomische, na jetzt in Anführungszeichen, Krisensituation war. Es stellte sich 1919 eigentlich schon, da gab es schon sozusagen die erste Hungerkrise, aber 1920 dann nochmal verstärkt heraus, dass mit den Mitteln des Kriegskommunismus eine Reproduktion auf gesellschaftlicher Ebene nicht würde sichergestellt werden können. Das lag insbesondere daran, dass sozusagen das Verhältnis zur Bauernschaft nicht zufriedenstellend gestaltet werden konnte. Die Bauern sahen letztlich keinen Grund dafür, Lebensmittel abzuliefern. Naja, nicht zuletzt deshalb, weil ihnen im Austausch dazu keine Industrieprodukte angeboten werden konnten, weil die Industrieproduktion völlig da niederlag. Nun hätte man aber, oder es war jetzt durchaus umstritten unter den Bolschewiki, entweder man sagte, man fördert die Landwirtschaft und mit den Exporten Import von Produktionsgütern, Maschinerie beispielsweise, zu finanzieren, setzte aber voraus, dass die Bauern da mitziehen. Andere Alternative, insbesondere von den Linken vertreten, man versucht direkt die Industrie zu entwickeln, das aber setzt voraus, dass man mindestens, dass man die Arbeiter überhaupt ernähren kann. Es wäre eine lange Debatte, es wurde wirklich zu der Zeit unter den Bolschewiki noch sehr kontrovers diskutiert. Naja, es setzte sich letztlich, insbesondere auch, weil Lenin sich dieser Position anschloss, die Position durch, man müsse insbesondere im Handel und in der Landwirtschaft die Möglichkeit einräumen, für Produktionsmitteleigentümer wieder privatwirtschaftlich aktiv zu werden, um durch diesen Hebel des Eigeninteresses und dann den Hebel von Abgaben und Steuern, die Leute sozusagen auch dann, wenn sie keine überzeugten Kommunisten sind, dazu zu bringen, im Sinne sozusagen der dann irgendwann sich herausbildenden kommunistischen Gesellschaft wirtschaftlich aktiv zu werden. Das klappte auch insofern erstmal halbwegs, als tatsächlich die landwirtschaftliche Produktion einen unwahrscheinlichen Sprung machte und die Produktivität in den Bereichen, also auch in der Leichtindustrie, also jetzt nicht gerade Bergbau oder so weiter, aber etwa in der noch sehr manufakturmäßig organisierten Industrie- und Textilwesen und so, wo das auch versucht, auch in diesen Bereichen entwickelte sich ein enormer Produktivkraftfortschritt und eine Zunahme der Produktion, also auch in absoluten Zahlen. Das Problem, das dann auftauchte, war ein doppeltes. Zum einen war natürlich das Ergebnis dieser Produktion kaum in den Plan einzubeziehen. Es gelang im Laufe der nächsten Jahre, also bis 1928 nicht wirklich, den Erfolg dieser Bereiche, die jetzt teilweise privatwirtschaftlich organisiert wurden, nutzbar zu machen für die Bereiche, die nach wie vor zentral geplant wurden. Oder was heißt nach wie vor? Also die ja eigentlich erst zunehmend zentral geplant werden sollen. Denn wenn man das sozusagen das individuelle Unternehmerinteresse zum Hebel machen will, heißt das ja auch, man darf den Leuten nicht allzu sehr reinreden. Das soll ja gerade die Initiative ausmachen. Wenn aber die Leute mit ihrer Entscheidung, was sie produzieren, woher sie ihre Rohstoffe bekommen, an wen sie verkaufen, wie viel sie ihren Leuten bezahlen, also den Arbeitern in den Fabriken, wenn man das freilässt, wie soll man das Ganze zu einem gesamtgesellschaftlichen Plan integrieren, der doch aber sozusagen ja gerade an die Stelle der kapitalistischen Ökonomie treten soll? Und man stiftet damit natürlich, also Unternehmerinteresse klingt immer so, also jedenfalls wenn man so bürgerliche Propaganda gewohnt ist, so sauber irgendwo. Aber das heißt natürlich auch, dass diese Leute Interesse hatten, tendenziell Löhne zu drücken, tendenziell Preise zu erhöhen, diese ganzen Sachen, die eben eine gewinnorientierte Ökonomie so mit sich bringen, die die Bolschewiki ja gerade abschaffen wollen. Zweitens, und das ist dann eher ein politisches Problem, hat man auf einer zweifachen Ebene ein Problem in den Fabriken und in den ländlichen Regionen, wo dann wieder privatwirtschaftlich organisiert wird, gewinnen die Unternehmer, sage ich jetzt mal, ein bisschen in Anführungszeichen, an Einfluss. Also auf dem Land sieht es zum Beispiel so aus, dass gerade ein privatwirtschaftlich Wirtschaftender, der damit auch noch Erfolg hat, weil er rein, also weil er nicht nach gesellschaftlicher Notwendigkeit geht, sondern rein danach, womit er am meisten Gewinn machen kann, hat, also gewinnt so jemand natürlich auch politisch oder, ich sage mal vorsichtiger, sozial an Einfluss. Also das bedeutet zum Beispiel, dass die erst im Aufbau begriffenen Kollektive sich bei diesen Leuten Traktoren leihen sollten oder mussten, weil ökonomisch oft nur die privatwirtschaftlich Arbeitenden dann in der Lage waren, sich sowas überhaupt zu leisten. Was heißt das aber für das Ziel, tatsächlich eine Kollektivierung der Landwirtschaft, also zu der Zeit dann noch als freiwillig gedacht, voranzubringen? Da müsste man ja eigentlich sagen, naja, wenn man für so Gedanken wie Kollektivierung werben will, also wo wirklich alle, die in der Landwirtschaft beschäftigt sind, gemeinsam ihre Produktion organisieren und an ihren Früchten im wahrsten Sinne des Wortes teilhaben. Wenn man also für sowas werben will, müsste man es auch gerade dadurch tun, dass dieser Bereich der Ökonomie erfolgreicher ist. Also den Leuten, die da arbeiten, auch was bringt. Das war aber nicht absehbar. Das Gleiche kann man auch in der Industrie zeigen. Und das heißt natürlich, dass die Bolschewiki sich dort eine Klasse heranzogen, die aufgrund ihrer sozialen Bedeutung dann auch politisch zu einer Infragestellung letztlich der Parteiherrschaft werden mussten. Und das jetzt unabhängig davon, ob man der Meinung ist, dass die Bolschewiki natürlich ohnehin jetzt nicht gerade eine Förderung der Räteherrschaft auf ihrem Programm hatten, sondern es zur Parteiherrschaft ging. Aber das ist nicht mein Thema. Wenn man von der Planwirtschaft redet und das als ökonomisches Ziel hat, ist so eine Reform ein Problem. Und zwei Sätze vielleicht noch zum Ende. Genau aufgrund dieser Probleme wurde dann unter Stalin auch die Zwangskollektivierung durchgeführt. Man kann vielleicht sogar sagen, dass diese Kollektivierung Stalin nochmal ja, eine besondere Rechtfertigung für den Ausbau seiner Herrschaft gegeben hat. Er hat dann das, was die Linken vorher schon als, wie soll ich sagen, eher freiwillig und langsamer laufenden Prozess gedacht hatten, nämlich insbesondere den Ausbau der Schwerindustrie und die Stärkung der zentralen Planung, hat er auf eine Art und Weise durchgeführt, die dann eben zu ja, Millionen von Toten und einem Geld, der darüber hinausgehen, geführt hat. Dieser Widerspruch, und ich glaube, der ist zentral, dieser Widerspruch zwischen marktwirtschaftlichen Elementen und planwirtschaftlichen Elementen, der ist auch an den Reformen der 60er Jahre, also dieser zweiten historischen Phase, die da wichtig ist, auch zu zeigen. Auch hier hat man, wie 1920, 21, eine ökonomische Krisensituation als Ausgangspunkt. Das kann man also zum Beispiel daran zeigen, dass die Möglichkeit der Investitionen oder überhaupt genug Mehrprodukt zu haben, um zu investieren, in der DDR-Ökonomie, wenn man das mal als Beispiel nimmt, stark einbrach. Der zweite Fünf-Jahr-Plan musste 1958, das war eigentlich der erste richtige, also vorher hatten die nur so einen halben gemacht, musste abgebrochen werden, weil absehbar war, dass die Planzahlen nicht erreicht werden würden. Und das ist natürlich schon, wie soll ich sagen, in einer Gesellschaft, die gerade nachweisen soll, dass die Planwirtschaft ökonomisch überlegen ist, das ist natürlich der größte anzunehmende Unfall. Also wenn man sich schon sozusagen einen Plan mehr oder weniger, also wenn man es vorgibt zumindest, frei wählen zu können, also selbst frei entscheiden zu können, das heißt natürlich frei bezogen auf die Parteiführung, welches Wachstum nimmt man sich denn vor? Also diese Entscheidung frei zu treffen, dann trotzdem diesen Plan nicht zu erzielen, dann ist das für eine Herrschaft, die sozusagen ihre Tauglichkeit erst noch erweisen will, natürlich äußerst unangenehm. Man hatte dann Anfang der 60er erst nochmal auch was anderes, also sozusagen eher in klassisch-stalinistischer Manier versucht. In diesem Kontext würde ich sowohl den Mauerbau einordnen, also weil natürlich die enorme Abwanderung von Fachkräften auch eine starke ökonomische Belastung war, und würde auch einordnen die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, 1960 folgende, die auch daraus resultierte, dass man der Auffassung war, dass die Kleinparzellierung der Landwirtschaft, des Privateigentums der Landwirtschaft, einem Gelingen des Planes ganz strikt entgegenstand. Beides hat aber nicht dazu geführt, dass ja, sozusagen zu einem Sprung in der Produktivität oder insbesondere zu einem Aufholen gegenüber dem kapitalistischen Westen geführt hätte. Was machte man also? Ausgehend von Schriften, ja, insbesondere eines russischen Ökonomen namens Liebermann, entwickelte man ein System sogenannter ökonomischer Hebel. Ökonomische Hebel soll heißen, man wollte die Interessenlage der ökonomischen Subjekte, das heißt insbesondere, muss man wohl sagen, der Betriebs- und Kombinatsleitung, die Interessenslage dieser ökonomischen Subjekte so modifizieren, dass die ganz unabhängig von ihrer politischen Zielvorstellung sich wiederum so verhalten würden, dass es der Gesamtgesellschaft, das heißt natürlich auch der Parteiherrschaft, nützt. Wie sah sowas aus? Ein erster, noch relativ einfacher Schritt war zum Beispiel, dass man Lohn- und Prämienfonds an solche Größen wie Gewinn koppelte, wodurch man eben direkt ein Interesse stiften wollte, für die Kombinatsleitung möglichst Gewinn zu machen. Ein Unterschied dazu, also um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, inwiefern das eine Neuerung war, vorher waren Prämien im Wesentlichen daran gekoppelt, dass man einen Plan erfüllte. Also da wurde eben vorgegeben, so und so viel Tonnen Steinkohle sollen produziert werden. Wenn so und so viel Tonnen Steinkohle produziert werden, gibt es besonders viel Prämie. Meinetwegen noch einen Orden. Das Problem, wenn man das so macht, die sogenannte Tonnenideologie, also in dieser Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, also der späte Stalinismus, dann das Problem ist aber, dass ein bestimmtes Produktionsergebnis natürlich mit ganz unterschiedlichen Mitteln erzielt werden kann. Also ich kann zum Beispiel, um die Produktion auf Teufel komm raus zu steigern, meine Maschinen stärker beanspruchen, als das unter Umständen sinnvoll ist. Oder ich kann Ressourcen verschwenden. Oder ich kann beispielsweise andere Produktionsbedingungen versauen, Flüsse, Boden und so weiter, was dann an späterer Stelle ein Problem macht. Das heißt, es kam dann langsam die Erkenntnis, dass diese, ich nehme es nur in Anführungszeichen, Tonnenideologie gesamtgesellschaftlich nicht wirklich dazu führt, Produktivität zu erhöhen. Also in Zukunft stärkere Gewichtung, der Größe gewinnen. Nächster Schritt war dann, also es gab auch Preisreformen, die das Ganze dann absichern sollten, denn es ist natürlich dann auch notwendig, dass sich dieser Gewinn irgendwo in Verkaufspreisen ausdrückt. Nächster Schritt war, dass die Kombinate auch ihre Investitionen großenteils nach Größen von Gewinn ausrichten sollten. Wie wurde das gemacht? Die Kombinate wurden dazu verdonnert, aus ihren Erlösen, es wurde ja bösen Preisen Geld gerechnet, einen Investitionsfonds zurücklegen sollten. Das heißt, für spätere Investitionen in Maschinen beispielsweise, selbst Mittel zurücklegen sollten. Wie war es vorher? Vorher war es so, wie man sich das in der Planwirtschaft vorstellt, es wurde festgestellt, man braucht eine Werft, und dann stellte die zentrale Plankommission sicher, dass die Mittel für diese Werft auch vorliegen würden. Und zwar ganz unabhängig davon, ob jetzt der Vorgängerbetrieb profitabel gewirtschaftet hat oder nicht. Diese Größe spielt sie letztlich gar keine Rolle. Jetzt sollte es also so sein, Investitionen sollten sich aus Gewinn speisen und nur wenn die Kombinate es schafften, einen bestimmten Anteil der Investitionen, das waren mal 50, mal 60%, selbst zu erwirtschaften, dann legte die zentrale Plankommission aus anderen Quellen noch weitere Mittel hinzu. Da nun, das war ja der erste Schritt der Reform, es einen engen Zusammenhang aus Prämien, Lohn und dem Betriebsergebnis gab, dachte man sich, naja, da hat ja das Kombinat ein Interesse daran, möglichst gewinnstarke Produkte zu verkaufen. Also müsste doch das Kombinat auch ein Interesse an Investitionen haben, die also sozusagen in Richtung Produktivität noch mehr ermöglichen. Also müsste auch das Kombinat ein Interesse haben, möglichst viel in Investitionsfonds zu zahlen. Und so wollte man sozusagen dazu beitragen, dass das ökonomische Eigeninteresse zu einer Befeuerung ökonomischer Aktivität auf allen Ebenen führen sollte. Also das kann man dann runterspielen bis letztlich auf Brigadenebene in den einzelnen Betrieben, die also über Prämiensteuerung und so weiter dazu gebracht werden sollten, möglichst Produktivität zu steigern. So, klingt vielleicht erstmal gut. Hat nicht geklappt. Die Folge dieser Reformen, weswegen die ganzen Maßnahmen auch dann unter Honecker, also 1971 folgende, schrittweise fast alle, zurückgenommen wurden, die Folge war, dass es wiederum Schwierigkeiten gab, diese Aktivitäten in einen Gesamtplan zu integrieren. Je mehr Freiheiten man den einzelnen Kombinaten ließ, desto schwieriger wurde es, eine gleichgewichtige Entwicklung aller ökonomischen Sektoren hinzubekommen. Es kam zum Beispiel dahin, dass die Kombinate zunehmend ein Interesse hatten, die Bereiche der Ökonomie zu entwickeln, die möglichst gewinnträchtig waren. Das waren aber nicht unbedingt die, deren Produkte auch stofflich in der Gesamtgesellschaft erfordert waren, sodass die Plankommission versuchte, dem mit diversen Preisreformen entgegenzusteuern, sozusagen immer den Kombinaten da was wegzunehmen, wo man das Gefühl hatte, ach nee, da sollen die jetzt gar nicht ausbauen. Was aber umgekehrt dann wieder bei den Kombinaten den Frust hervorrief, ja Moment mal, wir sollen nicht in der ökonomischen Eigeninteresse handeln. Kaum machen wir das, wird eine Preisreform gemacht und wir verdienen hinterher doch wieder weniger. Das heißt, man hob sozusagen den Interessensgegensatz, den man schon die ganze Zeit hatte, zwischen Kombinatsleitung und zentraler Planung, nur auf eine neue Ebene. Wenn man diese beiden Reformphasen nimmt, neue ökonomische Politik und neues ökonomisches System, kann man in der Gesamtbewertung, glaube ich, auch wieder eine Gemeinsamkeit feststellen, oder zwei Gemeinsamkeiten sogar. Die erste Gemeinsamkeit ist, es geht da um Interessensgegensätze. Und es geht da um Gegensätze zwischen Subjekten, die auch nicht einfach nur unter die Leute sind blöd oder die Leute wollen nicht abbuchen kann. Sondern, ich würde sagen, im Jahr 1917 folgende hatten die Bauern auch einen guten Grund, ihre Lebensmittel nicht an die Zentrale abzuliefern. Denn ich meine, selbst wenn man davon ausging, das wären alles überzeugte Kommunisten gewesen, darf man sich meiner Ansicht nach Kommunismus nicht vorstellen als sozusagen reine Entsagungsveranstaltung. Es kann kein vernünftiges Konzept sein, sozusagen zu fordern, dass Leute ja den ganzen Tag auf dem Acker stehen, das Resultat abliefern, dafür nichts bekommen und letztlich nicht wissen, also weder mitentscheiden dürfen, noch wissen, ob sie sozusagen nächsten Monat noch was zu beißen haben. Das kann es irgendwie nicht sein. Interessensgegensatz im entwickelten Realismus in den 60er Jahren. Die Planung hatte vorher, also in den 50ern, dann noch später wieder unter Honecker, ja das Problem, dass von den Kombinaten permanent etwas erwartet wurde. Die sollten den Plan erfüllen oder übererfüllen. Jetzt fand das Ganze, und zwar während des ganzen Realismus, auf der Grundlage von Mangel und Knappheit statt. Das war nun mal die historische Situation. Das heißt, die Kombinate müssen auch permanent Angst haben, dass sie den Plan nicht erfüllen. Was passiert nun, wenn so ein Kombinatsleiter seinen Plan nicht erfüllt? Je nachdem, in welcher Phase man ist, im Hochstalinismus musste der Angst haben, einfach erschossen zu werden. Später immerhin seinen Job zu verlieren, weniger Privilegien zu genießen und, und. Was macht also ein Kombinatsleiter, der vor dieser Gefahr steht? Der versucht, mit allen Mitteln und Wegen den Plan zu erreichen. Und das heißt zum Beispiel, dass in einer Planungsphase, wo es darum geht, was können wir denn überhaupt herstellen, die Kombinate ein materielles Interesse haben, ihr Potenzial möglichst klein zu reden. Was natürlich einer objektiven Planung völlig zuwiderläuft. Umgekehrt haben sie das materielle Interesse, Mangelware zu horten, Lagerbestände zu verschweigen, ihr könnt es euch vorstellen, alles solche Sachen zu machen, die auch wiederum einer materiellen Planung, die tatsächlich auf gesellschaftlicher Ebene funktionieren soll, zentral zuwiderläuft. Sodass man hier schon erkennen kann, dass diese ökonomischen Schwierigkeiten ganz eng mit politischen Fragen verknüpft sind, denn dieser Gegensatz, der dann durch die Reform, wie gesagt, nur auf eine andere Stufe gehoben wurde, wenn ich dann den Kombinaten mehr ökonomische Rechte einräume, dann versuchen die genau diesem Einzelinteresse dann eben mit anderen Mitteln zu folgen, indem sie dann auch noch sozusagen auf dem sozialistischen Markt aktiv werden. Und das ändert aber an dem Gegensatz nichts und hat deshalb zentrifugale Konsequenzen. Dieser Interessensgegensatz fand natürlich unter politischen Bedingungen statt. Das heißt im Wesentlichen Ausschluss oder weitgehender Ausschluss der Beteiligten von gesellschaftlichen Entscheidungen und einer Entgegensetzung zum kapitalistischen Ausland, auch das trifft sowohl für die 20er als auch für die 60er Jahre zu, die Ausrichtung der gesamten Produktion auf mehr Produktivität und das schnell letztlich mehr oder weniger vorgibt. Und unter diesen beiden Bedingungen kann man, glaube ich, sagen, dass diese Reformen, die zum Inhalt hatten, marktwirtschaftliche, man kann auch sagen, kapitalistische Elemente in den Planungsprozess zu implementieren, wirklich fatale Konsequenzen hatten, und dem Realsozialismus, der vielleicht auch sonst nicht funktioniert hätte, das ist nochmal eine Frage, die man persönlich davon diskutieren kann, aber die dir nochmal zusätzlich geschadet haben. Das ist vielleicht bei der neuen ökonomischen Politik schwer zu zeigen, denn man kann ja sagen, die hatte erstmal, also in den 20er Jahren, die hatte erstmal Erfolg und Stalin war danach, hat danach ja auch Erfolg gehabt, so traurig es ist. Aber wenn man da sozusagen eher normativ rangeht und nicht so nur das Faktische anguckt, kann man sagen, diese Zentralisierung und diese nochmal stärker auf Herrschaft aufgerichtete Politik dann der Stalin-Jahre leuchtete der Mehrheit der Bolschewiki, glaube ich, auch mal gerade deshalb ein, weil sie die Konsequenzen der neuen ökonomischen Politik vor sich sahen. Also auch da würde ich sagen, also wenn man sozusagen als Kommunist auf die Geschichte des Realsozialismus blickt, muss man also in diesem Sinne zumindest sagen, dass die neue ökonomische Politik dem Realsozialismus oder dem kommunistischen Projekt, wenn man so will, geschadet hat. Bei einem neuen ökonomischen System kann man das noch viel krasser zeigen, insofern als man sagen kann, die Versuche, einen zentralen Plan zu machen, wurden dadurch eindeutig konterkariert und ich bin sicher, dass die Niedergangsprozesse, die sich dann letztlich 1989 ausgewirkt haben, durch das neue ökonomische System mindestens nicht aufgehalten wurden, eher noch beschleunigt. Zu den Konsequenzen, vielleicht drei Abweise vorweg. Was man, glaube ich, aus dieser Verquickung von Plan und Markt nicht schließen kann. Oder vielleicht kann ich auch allgemein sagen, was man aus der Geschichte der realistischen Ökonomie nicht schließen kann. Das ist zum einen, das wäre so die Position der eben schon erwähnten Realsozialismus, das zeigen kann. Was auf alle Fälle falsch wäre, wäre zu sagen, ich habe sowas mal von Sarah Wagenknecht zum Beispiel gelesen, naja, Honecker hätte natürlich einen schweren Fehler gemacht in den 70ern mit dieser Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik. Warum musste man Jeans aus dem Westen importieren? Diese auf Konsum ausgerichtete Politik habe dem Realsozialismus das Genick gebrochen. Nein, das war es nicht. Sondern die hatten schon einen guten Grund, das neue ökonomische System abzubrechen. Und abgesehen davon muss man mal sagen, also Entschuldigung, wenn dieses mäßige Niveau von Konsum, das es in den 70er Jahren der DDR gab, schon zu viel war und eine andere Perspektive auch nicht anzugehen ist, dann muss man sich ja schon mal fragen, wie lange will man das den Leuten zumuten, also den Leuten, die im Kommunismus leben. Dazu muss man ja irgendwas sagen. Also das würde ich nicht daraus schließen, dass sozusagen das der Fehler des Realsozialismus war. Zweitens, was man meiner Ansicht nach auch nicht schließen kann, ich konnte es nur andeuten aufgrund der Fülle des Stoffes, aber dass die Realsozialisten sich überhaupt Gedanken gemacht haben um sowas wie Gewinn, Mehrprodukt, Verteilung von Gütern innerhalb der Gesellschaft, das war nicht nur eine doofe Idee, auch das ist ja eine verbreitete Position in der radikalen Linken, sowas zu sagen wie, naja, ganz klar, man muss nur Lenin lesen, der hat sich von so Prinzipien wie Arbeit, Zeitmanagement und sowas einfach nicht genug verabschiedet. Und das war sozusagen der Fehler von vornherein. Ich habe wenig Sympathie für sozusagen die realsozialistische und vorher schon sozialdemokratische Begeisterung für Arbeit. Das ist gar nicht mein Punkt. Also das ist natürlich falsch. Aber sozusagen sich in eine revolutionäre Situation vorzustellen und seminarmarxistisch ranzugehen und zu sagen, naja, Mensch, Leute, nehmt doch erstmal Arbeit nicht so wichtig, ist sozusagen ein völliger Schmarrn. Sondern da ging es um ganz reale Sachen. Wie kann man vorhandene Leute in einem vorhandenen Territorium nächste Woche versorgen? Oder in 20 Jahren der Sowjetunion, wir brauchen 1000 Traktoren, woher kriegen wir die? Und so ernst muss man sich selbst schon noch nehmen, dass man sich fragt, okay, in welcher Situation würden wir denn eine gesellschaftliche Veränderung wollen? Wäre das eine Situation, in der sich die Traktorenfrage nicht mehr stellt oder die Maschinenfrage? Da bin ich der Meinung nach, die haben schon immerhin falsche Antworten auf richtige Fragen gegeben. Und das ist ja schon eine Menge. Und dritter Abweis, was man auch nicht schließen kann aus der Geschichte des Realsozialismus, ist etwas, ja, sozusagen die bürgerliche Konsequenz. Und als Beleg für diese bürgerliche Position, das ich hier wirklich pejorativ, also abwertend meine, da nehme ich mal Joachim Hirsch, der geschrieben hat in Kapitalismus ohne Alternative, Fragezeichen. Zitat, zunächst einmal gilt es zu realisieren, dass eine technisch hochentwickelte Ökonomie nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen ohne eine funktionierende Marktregulierung nicht auskommt. Es ist nicht zu sehen, wie eine rationale Verteilung der Ressourcen und die Anpassung der Produktion an den Bedarf in einer hochtechnisierten Gesellschaft ohne Marktregulierung bewerkstelligt werden könnte. Die Konsequenz, er sagt dann Kapitalismus ohne Alternative, die Konsequenz bei ihm ist dann, naja, also ich mache es mal ein bisschen lächerlich, wir bleiben einfach beim Kapitalismus, aber stimmen ein bisschen mehr ab. Auch das kann man, also auch diese bürgerliche Konsequenz, sollte man meiner Ansicht nach nicht aus der Geschichte des Realsozialismus ziehen. Warum nicht? Die Planung hat deshalb, das war ja das, was ich gegen die Nostalgiker gesagt habe, die Planung hat tatsächlich nicht geklappt. Aber ja unter konkreten historischen und politischen Bedingungen. Also, man hat in beiden Fällen nach dem Zweiten Weltkrieg und nach 1917 eine Mehrheit in der Bevölkerung gehabt, die das eigene politische Programm nicht geteilt hat. So, was heißt das für den Interessensgegensatz, den ich gerade aufgemacht habe, also im Planungsprozess beispielsweise? Das ist natürlich fatal. Also wie kann ich denn mit Leuten tatsächlich eine vernünftige Planung aufziehen, bei denen ich begründet davon ausgehen muss, dass die das politische Ziel überhaupt nicht teilen? Zweitens, in beiden historischen Situationen, 1917 wie auch nach dem Zweiten Weltkrieg, hat es einen enormen Mangel gegeben und ein überlegenes kapitalistisches Ausland. Und enormer Mangel heißt, also das kann man bis in die Kalorienversorgung nachvollziehen, dass es viele, viele Jahre gedauert hat, bis man überhaupt entweder auf dem Vorrevolutions- oder auf dem Vorkriegsniveau war. Das ist natürlich eine Grundlage, auf der sozusagen die Zeit letztlich kaum vorhanden ist, um zu sagen, naja, wir widmen uns jetzt erstmal ökonomischen und politischen Konzepten. Warum das dann vor der Revolution nicht oder wie das stattgefunden hat, das müsste man dann nochmal diskutieren. Ja, und wie gesagt, man hat aus dem Mangel heraus es für notwendig gehalten, auf den kapitalistischen Weltmarkt zu gehen und sich dort die Sachen zu besorgen, die man zur Behebung des Mangels braucht. Und das ist natürlich ein fataler Schritt. Ich will es auch nicht lächerlich machen. Also diese Traktoren, das war wirklich, also die ich im Fall 1921 erwähnt habe, das war tatsächlich so. Und ich weiß nicht, was die Alternative gewesen wäre. Aber wenn man das macht, wenn man auf den Weltmarkt geht, braucht man Währung. Also entweder man hat Gold im Keller oder man hat ein Problem. Wenn man nicht genug Gold im Keller hat, heißt das, man muss auf dem Weltmarkt verkaufen. Und das heißt, Planwirtschaft hin oder her, man muss die ganze Ökonomie ausrichten auf so etwas wie Produktivität und Effektivität. Und das steht meiner Einschätzung nach einem planwirtschaftlichen Prinzip in großen Teilen schon entgegen. Wenn man nun, und das ist ja schon fast das Schlusswort, wenn man nun an dem Programm festhalten will, eine zentral geplante Ökonomie zu machen, dann muss man sich fragen, welche dieser Probleme, die ich aufgezählt habe, sich widerstellen. Ich befürchte, das ist eine ganze Menge. Also man wird erstens vor dem Problem stehen, dass sowas wie Sozialismus in einem Land nicht möglich ist, sondern wenn man die Konkurrenz durch überlegenen Kapitalismus vermeiden will, man immerhin die kapitalistischen Zentren wird umgestalten müssen. Und das heißt natürlich, man muss irgendwann den Schritt auch zu einer, und zwar möglichst früh zu einer internationalen politischen Kraft gehen, sonst kann man es sein lassen. Zweitens, es hat sich, glaube ich, gezeigt, dass so ein Programm nicht als Minderheitenprogramm umsetzbar ist. Und das hat eben zu diesen Widersprüchen, also wesentlich beigetragen zu diesen Widersprüchen und Interessensgegensätzen und auch zu einer begründeten Angst der Führung vor den Geführten sozusagen. Das heißt aber nicht, glaube ich, und ich meine, ich bin ja nun schon nicht mehr ganz jung, ich würde Kommunismus trotzdem noch ganz gerne erleben. Wenn man also die Konsequenz zieht, man muss 100% der Weltbevölkerung überzeugt haben, fürchte ich, es wird für mich zumindest zeitlich knapp. Und ich glaube, das ist auch, selbst wenn man moralisch argumentiert, vom Interessensstandpunkt auch schwer zu vermitteln, warum man sagen sollte, nein, bevor nicht auch der letzte Hahn jüngst überzeugt ist, machen wir das Ganze nicht. Wenn man aber die Konsequenz nicht ziehen will, was heißt denn das dann? Das heißt, man wird nach der Revolution mit Gegnern zu tun haben. Und das heißt Herrschaft. Die muss man sich stellen. Wenn man dann kommt und sagt, ja, aber Kommunismus verträgt sich doch gar nicht mit Herrschaft, ja genau, dann hat man ein Problem. Und das ist eins, das hat Konsequenzen ja sozusagen in der politischen Organisierung. Und denen muss man sich stellen. Wenn man sozusagen das, was Realsozialismus war, da würde ich gar nicht erst beim Stalinismus anfangen, sondern schon beim Leninismus, das ist ja auch ein Begriff, der von Stalin kommt, aber also sozusagen auch schon viel früher und auch nach Stalin. Also wenn man sowas nicht will, setze ich mal voraus, muss man sich dem stellen, wie man sozusagen Herrschaft organisieren kann, die sich selbst abschafft. Und ich habe ja so angefangen, das wollten die irgendwie, also ich meine, das haben die in Zeiten geschrieben, wo es überhaupt keinen Grund gab zu lügen. Ich glaube diesen alten Realisten, dass die sich das schon so vorgestellt haben, dass der Staat abstirbt, das hat mir wirklich überhaupt nicht geklappt, jedenfalls nicht so, wie sie es gedacht haben. Das heißt, wenn man also sagt, man hat das Herrschaftsproblem, muss man sich dem irgendwie stellen, und zwar jetzt. Und Leute, die dann sagen, ja, wieso, ist überhaupt nicht mein Problem, ich will ja gar keine Herrschaft, die nehme ich nicht ernst. Auch der Mangel wird ein Problem sein, wenn man auch nur in absehbarer Zeit Planwirtschaft will, dann muss man sich nur mal die jetzige Verteilung des Reichtums auf der Welt angucken, dass man sagen kann, naja, wir kritisieren Kapitalismus ja gerade deshalb unter anderem, weil er Elend schafft. Wenn der Kapitalismus damit nicht irgendwann aufhört, heißt das auch, eine gesellschaftliche Umgestaltung wird viel Elend erben vom Kapitalismus. Das heißt, man wird auch, was Arbeitsorganisation angeht, nicht, logischerweise kann man fast sagen, nicht von einem Status aus argumentieren können, der sozusagen Überfluss in Hülle und Fülle schon voraussetzt. Das scheint mir ein Widerspruch zu sein. Denn der Kapitalismus es geht ja nicht nur um eine Zahl, Bruttosozialprodukt, sondern Überfluss müsste ja auch stofflich so vorliegen, dass er der Freude und dem Nutzen der Leute zur Verfügung steht, nicht in kapitalistischer Form. So, diesen Überfluss wird der Kapitalismus wohl kaum herstellen. Das heißt, man wird sich auch mit Mangel auseinandersetzen können, müssen. Und das heißt zum Beispiel auch, man wird Arbeit organisieren müssen. Und eine Frage sollte meiner Einschätzung nach sein, wie die politischen, ökonomischen Voraussetzungen im Kapitalismus herzustellen sind, die eine Planwirtschaft ermöglichen, die ohne herrschaftliche Verwerfung auskommt, wie sie der Realsozialismus über 70 Jahre vorgeführt hat.